SWR 2. Reflexe, in der es heute um den deutschen Theatermacher René Polesch geht. René Polesch kümmert sich um Realitäten. Seine Theaterabende drehen sich um postmoderne Existenz, Selbstausbeutung und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Theoretische Texte von Michel Foucault bis Jean-Luc Nancy macht Polesch zum Thema und verzichtet handkerum auf vieles, was üblicherweise Theater ausmacht, Figuren etwa, Psychologie oder Dialoge. René Polesch arbeitet derzeit am Schauspielhaus Zürich an seiner neuen Produktion »Macht es für euch«. Vor der Premiere hat Elinor Landmann den Theatermacher getroffen und mit ihm über alte Hüte, neue Schläuche und über die Liebe zur Theorie gesprochen.
Einem Theaterabend von René Polesch fehlt nichts, auch wenn er ohne vieles auskommt, was für Theater konstitutiv erscheint. Da reden keine psychologisch gezeichneten Figuren über innere Vorgänge. Da werden nicht bestehende Dramen neu interpretiert. Dafür verhandeln Schauspieler Theorie und wenden zum Beispiel die Überlegungen des deutschen Kultursoziologen Andreas Reckwitz auf die eigene Gegenwart an. So geschehen in Poleschs Stück »Fahrende Frauen«, das Autor Polesch wie immer auch selbst inszeniert hat. Am Schauspielhaus Zürich im Frühling vor einem Jahr. Eine These von Andreas Reckwitz ist für fahrende Frauen zentral und diese These besagt, dass im neoliberalen System Kreativität allgegenwärtig sei. Ja, dass sie eine Disziplinierungsmaßnahme geworden sei, denn alle haben kreativ zu sein. Unter dem Label Kreativität verlangen Arbeitgeber bedingungslosen Einsatz von allen. Und das bringt die Kreativen, die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, in eine schwierige Situation.
Ich sehe dich an und ich sehe die gleichzeitige Mythologisierung und Entmythologisierung des Künstlers als kreatives Subjekt.
Ja, weil die da unten nur gekommen sind, um mir bei der Arbeit zuzusehen. Und seitdem ich hier oben entmythologisiert wurde und die Kunst so entzaubert ist, weil man mir dauernd dabei zusieht, wie ich sie mache und nicht mehr der Geschichte folgt, sondern dem Mythos des Künstlers.
Wie hat man uns hier ertappt dabei, bei unserer Arbeit, bei unserem kreativen Schöpfungsprozess? Seit wann bin ich hier öffentlich, also das, was ich mache, spielen, kreativ sein?
Soweit der Ausschnitt aus »Fahrende Frauen«. Andreas Reckwitz, Robert Pfaller, Foucault, Nancy, Donna Haraway – René Polesch stellt Theorie auf die Bühne. Es geht in seinen Theaterabenden um Selbstausbeutung ebenso wie um digitale Netzwerke, um das Bedürfnis nach Nahwelterfahrung ebenso wie um die Ökonomisierung aller Lebensbereiche inklusive Zweierbeziehung. Das Publikum sieht Schauspielerinnen und Schauspielern zu, wie sie Theorie anwenden. Und das ist bei René Polesch ein Erfolgsrezept. Der Autor und Regisseur ist ein mit vielen Auszeichnungen dekorierter Theatermacher. Dieses Jahr zum Beispiel erhielt er den Else Lasker Schüler Dramatikerpreis. Zweimal ist er bereits mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet worden für das beste neue Stück des Jahres. Und René Polleschs Stücke, die sind Legion. Der 50-Jährige arbeitet viel und er gibt seinen vielen Theaterabenden Titel wie »Ich schau dir in die Augen« gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang oder »Kill your darlings« oder eben »Macht es für euch«. So heißt das neueste Stück, das René Polesch derzeit für das Schauspielhaus Zürich erarbeitet. Ich treffe René Polesch auf der Probebühne zum Gespräch, denn da kann man rauchen. Und Polesch raucht einige Zigaretten im Laufe dieses Gesprächs. Um uns herum steht das Bühnenbild von Kaspar Bertschinger. Im Hintergrund ein langer Streifen mit Supermarktfotos. Regale voller Softdrinks und Limonaden, die Auslagen einer Wursttheke. Darüber hinweg ziehen sich Opernlogen und in der Mitte prangt eine Art Showtreppe. Auf ihren Stufen ein Gemälde des Malers Jean-François Millet. Der malte Mitte des 19. Jahrhunderts den harten bäuerlichen Alltag und entfesselte mit seinem Realismus ebenso republikanische Begeisterungsstürme wie bürgerlichen Widerstand. Die Ehrenpflückerinnen oder Ehrenleserinnen, auf Französisch Les Glaneuses, sind ein Schlüsselbild von Millet. Und Les Glaneuses sind auch zu sehen auf der Showtreppe für das neue Stück von René Polesch. Er erklärt, wie das Bild verwendet wird.
Also Millet, die Ehrenleserin, und dieses Gemälde hat Banksy verwandelt in ein Bild, das wir hier nicht sehen. Das sehen wir dann im Laufe des Abends auf der Leinwand, wo eine dieser Ehrenleserinnen aus dem Bild steigt. Das ist dann so ausgeschnitten, am Rand sitzt, auf dem Rahmen und eine Zigarette raucht. Und das ist ein Vorschlag von Kaspar. Der Bühnenbildner ist im Zusammenhang mit mir immer der erste Autor. Also ich sage jetzt Kaspar nicht, ich hätte gerne das Millet-Bild oder ich hätte gerne was mit Banksy. Das kommt alles von ihm. Das ist immer ganz gut, so einen Künstler zu haben, der damit was will. Und wir gucken, wie wir das bespielen können. Und diese Banksy-Geschichte macht eben auch Spaß. Also weil das sind ja auch arbeitende Musen, wo man jetzt nicht genau weiß, was sie damals verdient haben. Man weiß jetzt auch nicht, was Millet ihnen gegeben hat, dass er sie hat abmalen können. Und dass aber eine beschlossen hat, um ein bisschen nachzudenken, in welchem Zusammenhang sie hier steckt, so aus dem Bild zu treten und sich auf den Rahmen zu setzen und zu rauchen. Und dann habe ich in der FAZ einen Artikel gelesen, wie so eine Zusammenfassung eines Buches von einem amerikanischen Philosophen, der Sandel heißt, glaube ich. Ich hoffe, da heißt jetzt nicht Sander, Sandel heißt er. Und der darin sich beklagt, dass es viel zu viel Bereiche und immer mehr Bereiche gibt, die Geld kosten. Also wo man eigentlich denkt, da fließt kein Geld, zum Beispiel Gefängnisse in den USA. Wenn man dann Einzelzelle haben will, muss man ein bisschen Geld drauflegen. Oder auch Leute, wie sie sich vermarkten, zum Beispiel ihre Hinterköpfe tätowieren lassen mit einem Nike-Logo oder sowas. Oder New Zealand Airlines war, glaube ich, sein Beispiel. Am Ende, man liest sich da so durch, denkt, ja klar, die Empörung verstehe ich auch und so. Und dann denkt man am Ende, okay, der hat aber viele, viele Bereiche jetzt ausgelassen, wo es eigentlich schade ist, dass für sie nicht bezahlt wird. Also es gibt eben viele Bereiche, bei denen in denen kein Geld fließt. Warum kommen die ihm nicht in den Sinn? Und dann denkt man eher anhand dieser wirklich scheinbar linken oder auch nicht Kapitalismuskritik, wie konnte er gerade also so eine ganz reaktionäre Haltung reproduzieren, dass eben gefälligst für Mutterliebe, für Freundschaften, für Hingabe oder so eben kein Geld fließt. Und das fanden wir eben auch im Zusammenhang mit Banksy, dieser Ehrenleserin, die aussteigt, so ein gutes Thema.
Der Theatermacher René Polesch liebt viele Schichten. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche ist ein Gemeinplatz der Kapitalismuskritik. Und Polesch stellt die Frage, sollte die Ökonomisierung nicht statt kritisiert, im Gegenteil weitergetrieben werden? Dazu kommt das zu seiner Zeit durchaus kritisch rezipierte realistische Bild von Millet, die Darstellung des bäuerlichen Alltags und die zeitgenössische Adaption von Millet durch den Street-Art-Künstler Banksy, der eine Ehrenleserin rauchend ihren Alltag reflektieren lässt. Das Weiterdrehen, das Umdrehen der Verhältnisse, oft auch das überraschend trotzige Gegenargument, das ist charakteristisch für René Polesch. Und es spiegelt sich auch im Titel seines neuen Abends. Macht es für euch. Dieser Titel ist der Schlusssatz eines früheren Polesch-Stücks. Kill Your Darlings wurde diesen Frühling als einer der bemerkenswertesten Theaterabende ans Berliner Theatertreffen eingeladen, also ans besten Treffen der deutschsprachigen Szene. Und dieser Abend, Kill Your Darlings eben, endete mit der überraschenden Drehung Macht es für euch. So eine Aufforderung sei auf einer Theaterbühne zunächst mal doch eher unüblich, sagt René Polesch.
Ein Publikum im Theater denkt dann auch, wieso macht es für euch, ihr habt das gefälligst für uns zu machen, ihr müsst ja die Klassiker inszenieren, weil das ist eine Dienstleistung oder so. Es fällt einem aber auch Bertolt Brecht ein, der sich mit den Lehrstücken beschäftigt hat oder die erfunden hat. Und da gibt es kein Publikum. Da müssen also die Darsteller tatsächlich es für sich machen. Und im Theater oder auch im Zusammenhang mit mir ist es eben, glaube ich, wichtig, dass die Schauspieler es für sich machen, weil dann zumindest garantiert ist, dass das Theaterstück eine Wirkung auf sie hat.
Jetzt haben Sie vorher beschrieben, die Aufgaben, die der Bühnenbildner hat oder die Kompetenzen, die er hat. Auf der anderen Seite schreiben Sie die Texte, Sie inszenieren hier auch. Was machen dann die Schauspieler genau?
Die Schauspieler, bei Leuten, die mich kennen, also mit denen ich schon arbeite oder schon gearbeitet habe, ist klar, wenn ich den ersten Text mitbringe, dass das nicht das Stück sein wird, sondern das ist mein erster Vorschlag. Und die Verabredung ist, dieser Text ist nicht das Stück, sondern das ist eine erste Grundlage und erster Vorschlag von mir. Und damit die Schauspieler nämlich nicht Folgendes machen, jetzt den Text so lesen und sich dauernd fragen, okay, das werde ich jetzt in 6 Wochen sagen müssen, da steht ja mein Name davor, und schon so überlegen, oh Gott, wie werde ich das sagen? Also schon so auf so eine Metaebene gehen und sich nur jetzt fragen müssen, weil sie Schauspieler sind, was werde ich dazu tun, wie soll ich das da oben sagen? Sondern dass sie erstmal den Text lesen dass man so guckt, habe ich damit was zu tun? Also das, was René gerade so umtreibt, ist das ein Vorschlag, auf den ich einsteigen kann? Oder berührt es mich gar nicht? Hat das mit mir zu tun? Oder will ich das in 6 Wochen auf einer Bühne sagen? Also das kann der Text sein, das kann aber auch was völlig anderes sein.
Das heißt, das können Textteile ausgeschieden werden? Oder diskutiert man dann über die Thesen oder, was weiß ich, Theoreme, die dieser Text behauptet? Und man überlegt sich dann, stimmt es überhaupt? Ist es eine Wahrheitsfindung oder ist es, wir gehen hin auf ein künstlerisches Produkt und finden, das wirkt nicht richtig?
Also natürlich fragt man sich schon, wie soll man so einen Text überhaupt auf eine Bühne bringen. Aber in meinem Zusammenhang, dass es keine Dialoge sind, dass es eh eine andere Form von Text ist, die versucht, die Repräsentation zu umgehen. Also es geht tatsächlich darum, wenn ich eine eigene Lektüre betreibe, ich lese Foucault, ich lese Donna Haraway und diese Texte, diese Theorien bieten mir das, was sie auch sein wollen, eben ausdrücklich von Foucault, eben Instrumente, die nach dem Lesen, Bücher sind Instrumente, die nach dem Lesen ruhig verglühen können, also wie Feuerwerkskörper, der schreibt jetzt nicht für einen Bücherschrank oder so. Der wollte auch, dass nach seinem Tod nicht sein Nachlass herausgegeben wird und sowas. Und das sind alles kluge Entscheidungen, um zu zeigen, nee, Bücher oder Theorien können Gebrauchswert haben. Und ich konnte eine Zeit lang sehr gut Theorien von Donna Haraway gebrauchen, um so meine Wirklichkeit anzugucken, meine Situation, wie guckt man auf mich, wie gucke ich auf andere. Und das hat mir sehr geholfen. Und diese Theorien, die Donna Haraway jetzt in ihrem Fall als Lesehilfen für die Wirklichkeit beschreibt, also das ist das, was ihre Texte sein wollen. Und ich glaube, dass sie auch alltagstauglich sind, also dass das bei mir funktioniert. Und in dieser Anwendung der Theorien auf mein Leben, das generiert Text. Also da wird jetzt nicht nochmal versucht herauszufinden, ob sie wirklich recht hat, ja, sondern ob sie recht hat oder nicht, sehe ich ja, wenn ich was damit anfangen kann. Das ist erstmal das, was ich mache. Also ich bringe Text mit, der, was das Schreiben betrifft, versucht, etwas zu gebrauchen. In der Hoffnung, irgendwann wird es auch klar, dass auch die Schauspieler eine Bühne benutzen können, um sie zu gebrauchen, auch Texte benutzen können, um sie zu gebrauchen. Also nicht jetzt einfach auf die Garantie eines Klassikers setzen, es hat schon sein gutes Recht, den zu machen, also sondern den abzuklopfen auf seinen Gebrauch. Dass sie wirklich gucken können, kann ich damit was anfangen? Kann ich mit diesem Text auf meine Wirklichkeit gucken? Wenn ich zeigen kann, dass man Theorie gebrauchen kann, könnte es ja sein, dass andere Leute auch sehen, dass man diese Theorie gebrauchen kann. Ja, also, sondern es geht jetzt nicht darum, jetzt meinen Text abzusegnen und jetzt auch nicht den Zuschauern zu zeigen, was meine Bilanz meiner Lektüre von Donna Haraway ist, sondern ihnen zu zeigen mit dem ganzen Abend, es gibt ein Instrument, mit dem kann jeder von euch auch im Publikum seine Wirklichkeit betrachten. Also man stellt eigentlich ein Instrument auf die Bühne.
Theorie ist Lesehilfe, ist ein Instrument, das Wirklichkeit analysiert und das bei Polish auf der Bühne angewendet und also in der Praxis vorgeführt wird. Theorien von Foucault über Nancy bis hin zu Donna Haraway werden von Schauspielerinnen und Schauspielern am eigenen Erlebten überprüft. René Polleschs Theater umgeht damit in weitem Bogen die Bühnentradition. Denn bei ihm werden keine Figuren dargestellt, es kommt keine Psychologie zur Anwendung. Das könnte zu einem Seziersaal im Theater werden, Theater als distanziertes Auseinanderbeineln von Wirklichkeit. Das tut es aber nicht. Denn die Themen von René Polleschs Theaterabenden sind Themen, die den Autor und Regisseur unmittelbar angehen. Vor ein paar Jahren machte er ein Stück über Praktikanten und griff dabei ganz bewusst nicht auf die eigene vergangene Erfahrung prekärer Situationen zurück.
Das ist nicht mein Ausgangspunkt. Also ich kann mich da nicht auf so eine neutrale Position eines Künstlers oder eines Schriftstellers zurückbeamen, der dann behauptet, er könnte über alles schreiben. Sondern ich muss mich fragen, wo habe ich mit den Praktikanten zu tun, was ich ja in der Tat habe, also weil ich habe Praktikanten. Ne? Und
das würde dann heißen, man schreibt immer nur über das, was man wirklich kennt und das, was ich vor 10 Jahren gekannt habe, ist nicht mehr das, über das ich schreiben kann.
Das, genau, was glaube ich wichtig ist, ist die Negation dabei, dass ich sage, ich will nicht aus einer neutralen Position herausschreiben. Dafür habe ich zu viel Donna Haraway gelesen, die einfach beschreibt, dass die neutrale Position oder die so anerkannt wird als die neutrale Position, eine weiße männliche Heterosexuelle ist. Und das kann ich nicht mehr akzeptieren. Also ich muss die beleuchten. Ich muss sie erstmal thematisieren. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel das erste Stück, was ich mit Fabian Hinrichs gemacht habe, Verblendungszusammenhang, fing an mit einem Satz, mit dem Fabian sich selber als weißen männlichen heterosexuellen Protagonisten markiert. Und da gab es zum Beispiel ein Schwulenmagazin in Berlin, die meinte dann, das sei total schwulenfeindlich und ich würde die Schwulen nicht mögen und so. Und ich dachte so, ich finde es den schwulsten Satz, der jemals im Theaterstück gefallen ist. Also, dass die weiße männliche Hete markiert wird. Finde ich erstmal jenseits von schwuler Ästhetik, die dann immer im Fummel auftritt oder so, erstmal einen politisch relevanten, für Schwule relevanten Vorgang. Also dass ein weißer männlicher Heterosexueller
markiert, sagt, dass er das. Ein... Genau,
das und nicht automatisch für alle. Also wird ja nie gesagt, dass er weiß ist oder dass er hetero ist oder dass er ein Mann ist. Ja? Sondern es wird nur gesagt, wenn jemand schwarz ist oder eine Frau ist oder jemand schwul oder lesbisch ist. Und den zu markieren, das fand ich irgendwie wichtig. Das war so der Rekurs auf Verblendungszusammenhang. Ich will nicht reflexhaft auf diese vorinstallierte Künstlerposition, bei der alle Künstler auch verkennen. Das ist so eine Analyse von Angela McRobbie, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Kulturarbeiter in der New Economy, die so geschildert hat, wie die Näherinnen in Indien in den Keller sitzen und an ihren Adidas oder Puma oder whatever Schuhen nähen. Und in England sitzen Künstler vor Staffeleien an ihrer Schreibmaschine in derselben Situation, im Keller, 24 Stunden am Tag, also nicht ausgebeutet wie in Indien, aber so selbstausbeuterisch, und verkennen, dass ihre Situation viel mehr miteinander zu tun hat, als ihr Wunsch, über die zu schreiben. Ne? Und das finde ich so eine Blindheit bei diesem ganzen Künstlertum, das sich ausgebreitet hat. Jeder will künstlerisch tätig sein oder alles andere wird heute als langweilig markiert. Also.
Aber das heißt dann auch, dass es, wenn wir mal bei Hinrichs bleiben, der quasi benennt, dass er eben ein weißer heterosexueller Mann ist und als weißer heterosexueller Mann spricht, dass es auch darum geht, zu markieren, was Norm ist und zu markieren, dass die Norm, wie soll ich sagen, Konstrukt ist.
Und dass sie, vor allem, dass sie unsichtbar bleibt. Im Theater bleibt die, also die Regulierung bleibt unsichtbar. Es wird ja im Theater so getan, als würde das da vorne auf der Bühne von uns allen erzählen. Ja? Und dieser Effekt stellt sich ein, wenn da vorne ein weißer männlicher Hetero steht. Aber dass der Effekt sich nur deshalb einstellt, weil da ein weißer männlicher Hetero steht, der bleibt verdeckt. Der bleibt unsichtbar. Und jeder versucht, den sichtbar zu machen. Dass wenn nämlich ein schwarzer männlicher Heterosexueller da steht, kein Verstehen mehr im Publikum gibt, außerdem, heute geht es wohl um die Probleme von Schwarzen. Ja? Und dass diese Form der Repräsentation eigentlich Rassismus generiert und produziert und nicht jetzt böse Menschen, die über Schwarze herziehen oder Schwule oder Lesben oder so. Also dass eigentlich der Rassismus oder Sexismus vorinstalliert ist. Weißt du, da kann man noch so tolerant sein und sagen, das ist zwar ein Schwarzer, aber der erzählt auch meine Geschichte. Also der Reflex ist einfach so, diese Normalität ist so unkaputtbar, dass du eben auch die Theorien brauchst, die du immer wieder mit großer Anstrengung da drauf gucken willst, damit du verstehst, was hier die Effekte produziert.
René Polesch gestikuliert heftig beim Reden, holt buchstäblich Theorien auf den Tisch in unsere Mitte. Es spricht ein Angefressener. In Luzern mit Barbara Mundel startete René Polesch seine Theaterkarriere Ende der 90er Jahre und landete von Luzern aus schnell an der Berliner Volksbühne. Dort leitete er einige Jahre den Prater, die Nebenspielstätte. Und die Berliner Kreativszene saugte Polesch förmlich auf. Kreative Selbstausbeuter, die weit davon entfernt sind, ihre Realität zu verändern, weil sie irgendwie als cool ansehen. Es geht hier nicht um Revolution, aber René Polesch macht deutlich, der universelle Anspruch, den literarische oder Dramentexte vorgeben zu haben, diesen Anspruch übernimmt er nicht, im Gegenteil. Er beschäftigt sich damit, die Perspektive, aus der gesprochen wird, sichtbar zu machen, mit Theater. Dieses Sichtbarmachen ist nichts anderes als das Befragen von Konventionen und das kommt aus einer bestimmten philosophischen Schule beziehungsweise aus einer bestimmten Theaterschule. René Polesch ließ sich in Gießen zum Regisseur ausbilden, am Institut für angewandte Theaterwissenschaft. Dort haben auch die Dokumentartheater-Erneuerer von Rimini-Protokoll studiert oder das Performance-Kollektiv Shishi-Pop. Das postdramatische Theater in der Gießener Prägung befragt die ungeschriebenen Gesetze und Dogmen, die das Theater prägen. Es rüttelt an den Grundfesten oder es ignoriert sie. Und bei René Polesch bedeutet das, dass er als Autor zwar Texte verfasst für einen Theaterzusammenhang, aber keine Figuren entwirft, sie nicht mit Psychologie unterfüttert und auch keine Dialoge schreibt.
Wenn Dialoge so gesprochen werden, dass sie zur Repräsentation eines Charakters gehören und passen sollen, dann höre ich nicht eine Auseinandersetzung über Liebe und Geld und dass das nicht getrennte Bereiche sein können, sondern wie wir auch hier Herrn Sandel entgegnen können, nee, die Liebe sollte endlich mal ein Bereich sein, für den bezahlt wird. Ja? Und wenn dann jemand auf einer Bühne das sagt oder formuliert, was würde passieren, wenn wir, was wir damals in einem Stück Das Sex hieß, gemacht haben im Prater, wenn wir für die Liebe bezahlen würden. Die Frau arbeitet zu Hause, kriegt kein Geld, der Mann geht arbeiten und bringt quasi willkürlich, schiebt er ihr den einen oder anderen Groschen zu, wäre es dann nicht besser, einen Vertrag für Sex aufzusetzen. Ne? Und wenn das im Repräsentationsrahmen jemand sagt, ist er natürlich für ein normiertes Theaterpublikum ein Zyniker. Weil Geld und Liebe ist etwas, was nur zynische Menschen zusammenbringen.
Aber das kann er dann dialogisch, kann man das quasi nicht abhandeln?
Nee, kann man nicht.
Warum nicht?
Weil Dialog zerstört die Theorie tatsächlich. Es bleibt dann in diesem Protagonisten-Antagonisten-Schema und dann wird einer gewinnen oder es wird so gleich bleiben, aber es geht weiter um Abgrenzung zum Beispiel. Die Figur sagt das, weil sie so tickt und die Figur sagt das, weil sie so tickt. Und bei uns gibt es einen Text tatsächlich, der weitergesprochen wird. Alle sagen eigentlich ja. Man sagt, okay, ja, so sieht's aus. Also es gibt eine Position, die behauptet, sie könnte unsere aller Geschichte erzählen und das ist eine weiße, männliche, heterosexuelle Position. Neulich ist das passiert. Ich wurde gebeten, von einer Zeitung zu beschreiben, wie das war, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Hörspiel eingesprochen habe und so. Ja, und dann wird immer, ja genau, wird gesagt. Also innerlich oder man sagt's wirklich. Die Texte kann man auch austauschen, weil der Text gehört allen. Und das finde ich erstmal politisch auch wichtig, dass es nicht mehr so um Abgrenzungsphänomene geht und dann wieder nur in Metatexte.
Aber ist das menschliche Denken auch in einem theoretischen Rahmen genauso strukturiert? Ob es jetzt ja genau oder nee im Gegenteil ist, das ist ja egal. Ein Dialog ist ja einer, der zwischen zwei Gleichberechtigten stattfindet, die sich um ein Thema kreisen.
Ich höre aber kein Denken auf der Bühne. Ich höre das tatsächlich nicht. Also es hat keine Wirkung auf mich. Und ich dachte, es liegt daran, dass es ein Theater gibt, in dem kein Gedanke installiert werden kann. Ich würde mich ja freuen darüber. Also ich finde das ja gut. Also wenn da ein Gedanke stehen würde, den man sich betrachten könnte und der nicht nur dazu taugt, wie, also ich will jetzt niemanden beschimpfen, aber wenn Leute, die auch unsere Stücke kennen, plötzlich einen Film machen und alle reden in dem Film so, als hätten sie sehen irgendwas und reden da so diskursiv drüber und andere reden da diskursiv drüber. Und solche Filme gibt's. Ich habe sie selber gesehen und man hört nichts anderes als, wer ist diese Frau? Wer ist dieser Mann? Ah, da haben aber beide das gleiche Niveau, die gehören zusammen, ja? Also die müssen heiraten und das erzielt nur solche Effekte. Die Gedanken selber hört man nicht, finde ich.
Es ist, als würde René Polesch den einen berühmten Adorno-Satz immer wiederholen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno schrieb die Sentenz, als er tatsächlich über Wohnungseinrichtungen nachdachte und wie die das Leben, das in ihnen stattfinden soll, strukturieren. René Polesch wendet diesen Adorno-Satz an aufs Theater und auf Geschichten, wie sie üblicherweise erzählt werden im Film oder auf dem Theater. Diese Geschichten füttern uns mit Informationen, die der Narration dienen und also nur im narrativen Kontext wirken. Alles wird benutzt für die Narration, für die Figurenkonstruktion. Und aus diesem Zirkel sieht René Polesch keinen Ausweg. Darum verzichtet er auf Geschichten, Figuren, Dialoge und befasst sich mit Theorie, die als Instrument, als Lesehilfe für die Wirklichkeit auf die Bühne stellt, indem Schauspielerinnen und Schauspieler diese Theorien anwenden. René Polesch ist ein engagierter Gesprächspartner, ein Schnellsprecher, ein Schnelldenker und es ist gar nicht so einfach, nicht mit ihm einverstanden zu sein. Er widerlegt jedes Argument in ungeheurem Tempo und auch auf seinen Bühnen geht es schnell, vielleicht zu schnell fürs Theaterpublikum.
Also auf dem Theater ganz praktisch, wir müssen schneller sein als das Publikum. Das will das Publikum auch von uns. Ich glaube, jedes Publikum langweilt sich sofort, wenn es uns ausgucken kann. Ich finde zum Beispiel, Kilio Danis ist kein schneller Abend. Der ist sogar sehr langsam. Ja? Dann auch gerade, weil der Abend aufhört mit Macht es für euch und dieser anfängt mit Macht es für euch, Pfaller zitiert an einer Stelle in einem Buch, das Wofür sich zu leben lohnt heißt, Stoiker. Und die sagen, und der Satz passt so prima ins Theater, das hier muss auch dann wirken, wenn die da unten sich nicht verbessern oder ändern wollen. Also das ist ja so ein Paradigma der von Brecht, auch der 70er Jahre gewesen. Wir machen Theater und ihr müsst euch, also die Gesellschaft muss sich ändern und ihr müsst euch auch ändern. Ja? Und diese Wirkung wurde mehr und mehr zu Spekulation und wir fangen den Abend so an, das hier musste auch wirken, wenn sich niemand verändern will oder ein anderer Mensch sein will. Also um einfach diese lahme Hängematte, auf der sich alle ausruhen, dass es nun mal so ist, die Leute gehen ins Theater, weil sie zumindest wissen, die da oben versuchen, uns zu ändern. Oder ja? Also wenn das nachprüfbar wäre, würde ich auch sagen, okay, dann habt ihr recht. Also jetzt gehen mehr Leute auf die Straße und das Theater hat dazu beigetragen. Aber es scheint ja nicht so zu funktionieren.
Ja, stimmt, aber das ist doch das eine. Und das andere ist doch, wenn ich als Polesch mit meinen Mitkünstlern sage, okay, lasst uns mit Theorie beschäftigen. Ja. Lasst uns damit beschäftigen, darüber nachzudenken, was unsere Gegenwart konstituiert und was sie eventuell detruiert, was sie kaputt macht, oder? Oder was uns selber kaputt macht. In welchen Ambivalenzen hängen wir fest, in welchen Zwängen? Und die versuchen wir zu analysieren. Und wenn ich mich dann von einem Wirkzusammenhang eigentlich verabschiede, dann nehme ich ja der Theorie den Wind aus den Segeln. Dafür ist sie ja da. Sie ist ja Analyse.
Dass sie benutzt werden kann.
Genau.
Dass sie benutzt werden kann und ihre Wirkung darin besteht, dass wir schärfer auf unsere Wirklichkeit.
Genau.
Und dieses Benutzen der Instrumente stellen wir aus, nach meiner Meinung. Ja? Deshalb heißt es jetzt auch nicht, ich fände es gut, wenn die nach Hause gehen und Nancy lesen, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt nicht die schlechteste Wirkung. Sie bieten eben Sehhilfen. die der Schauspieler Fabian oder Jirka Z. oder Inga Busch hier auf sich und auf die anderen anwenden. Und das hat eine Wirkungsmacht, finde ich. Das sehe ich. Ich sehe da einen Schauspieler, der wirklich mit etwas beschäftigt ist, was er relevant findet, nämlich sein Leben.
Ich verstehe René Polesch so. Theater als moralische Anstalt ist ein alter Hut. Das Publikum verändern zu wollen, ist nicht viel mehr als eine Verabredung, über die sich Theatermacher und Zuschauer längst geübt hinwegsetzen. Drum versucht Polesch als Theatermacher nicht ins Publikum zu wirken, sondern oben auf der Bühne. Und das ist nicht so selbstbeschränkend, wie es sich anhört. Denn wenn es wieder um die Perspektive geht, aus der Geschichten erzählt werden, wenn es darum geht, sichtbar zu machen, wer spricht, wer Universalität behauptet, in diesem Punkt ist das Theater ein mächtiger Verstärker. Und diesen Verstärker polt die Theatermaschine von René Polesch um. Das sei viel, sagt der Theatermacher im Gespräch, auch wenn er nicht versuche, das Publikum zu erziehen.
Aber ich treffe Entscheidungen aufgrund der Tatsache, dass ich Theorie gebrauchen kann. Also ich treffe Entscheidungen. Das ist nicht eine ästhetische Entscheidung, dass Fabian Hinrich sagt, eine weiße männliche Hete kann die für die Kakerlaken sprechen oder zumindest mal zu ihnen hin. Und das ist ja nicht der Versuch, jetzt einfach nur die Welt mit ein paar hübschen Bildern schön zu machen, sondern das wird da gesagt. Weißt du? Und es wird, man kann es auch nachlesen bei Donna Haraway oder so. Aber Donna Haraway ist eine Biologin, die ist in ihren Laboren zu Hause und hat da genug Ärger. Und hier steht ein Protagonist in einem Genre, mit dem ich mich beschäftige und auch Fabian. Und da taucht dieses Problem auf. Wir sind diese Plattform, die Donna Haraway beschreibt, die immer wieder reproduziert, dass uns nur dieser Perspektive Geschichten erzählt werden können. Und sie stellt ein Instrument zur Verfügung, Rassismus zu beleuchten und Sexismus, das nicht auf Empörung beruht. Nicht darauf, dass man sagt, wir müssen alle bessere Menschen werden oder so. Ja? Und das finde ich die Wirkmacht, auch im Theater, dass wir nichts mit Moral erklären.
René Polesch macht Theater und hat ein großes Misstrauen gegenüber den Bestandteilen, die Theater und Narration gemeinhin ausmachen. Da ist etwa der universelle Anspruch einer Erzählerperspektive oder eines Autors. Da ist die vorgespurte Rezeption von dialogischen Figurenreden, die nur Beziehungen konstituieren, keine Themen, keine Inhalte verhandeln. Da ist der dezidierte Entschluss, nur zeitgenössische Stoffe aus der unmittelbaren Betroffenheit zu bearbeiten, um nicht in eine scheinbar neutrale Autorenposition zu gelangen. Zum Schluss unseres Gesprächs auf der Probebühne ist der Aschenbecher ziemlich voll und mein Kopf auch. Die Narration argumentativ zum Abschluss freizugeben, fällt mir schwer. Machen nicht Geschichten, die sich Menschen erzählen, auch eines? Empathie erzeugen, Gefühle wie Trauer intersubjektiv vermitteln. Das wäre doch ein universeller Anspruch, der okay ist, oder? René Polesch nickt und schüttelt zugleich den Kopf. Die Geschichten, so der Theatermacher, die heute erzählt würden, transportierten nämlich keine Trauer.
Das war meine Beobachtung, zum Beispiel bei diesem Haiti-Erdbeben, dass die Tagesschau, und seitdem beobachte ich das öfters, die Tagesschau zeigt keine Toten mehr. Also ich bin aufgewachsen mit Leichenhaufen. Also meine ganze Sozialisierung anlässlich von der Holocaust-Serie im Fernsehen war begleitet von Toten, Toten, Toten. Ne? Es gibt keine Toten mehr im Fernsehen. Es gibt Leute, die beim Erdbeben rausgezogen werden, voller Staub sind, wachgeküsst werden und dann in die Luft gehalten werden. Das gibt's. Reine Erfolgsgeschichten. Was ist da Empathie? Das ist die Empathie zum Erfolg. Der hat's geschafft. Darum geht's. Es geht nur noch um die Gewinner. Die Toten sieht man nicht. Man sieht keine Leichenberge. Das wird dann immer so getan, ja, das wollen wir unseren Zuschauern nicht zumuten oder so. Stimmt auch. Aber sie zeigen halt vor allem Gewinner. Also sie zeigen die, die es geschafft haben. Und da fängt schon mein Misstrauen an. Wenn jemand gerührt ist, wenn er einen Oscar kriegt und ist schwarz und sagt dann zu seinen schwarzen Brüdern und Schwestern, ihr könnt es auch schaffen, dann ist, naja, das ist eh keine, soll keine traurige Veranstaltung sein, aber die Tränen sind ja Erfolgstränen. Das ist ja die Rührung über sich und über diese neoliberale, ich hab's geschafft, über diesen Mythos.
Geschichten erzählen, Theater machen ist ein politisches Geschäft. Es geht um Macht, Wissen, Perspektive. Und bei René Polesch geht es auch darum, genau das nicht zu verschleiern.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.